ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Ja, hallo und herzlich willkommen, Pippo Pollina.
Buongiorno, ciao Nabil.
Ciao. Pollina wie Napoli.
Genau.
Oder wie Modena.
Genova.
Ja, ich versuche hier italienischer zu sein als die Italiener. Egal, dafür habe ich ja jetzt dich. Du hast dir einen Espresso bringen lassen, schmeckt er?
Ja, einigermaßen.
Wie in Sizilien?
Nein.
Nicht ganz.
Leider nicht.
Pippo, wir duzen uns. Du bist Musiker, Liedermacher, seit vielen Jahren unterwegs mit deiner Musik. Viele hier im Land kennen dich. Wir duzen uns, weil wir uns seit 25 Jahren kennen, haben wir gerade festgestellt.
Stimmt.
Kennengelernt haben wir uns... Es war 1997 oder 98 im alten E-Werk in Göppingen, hier im Land, bei einem Konzert. Und seitdem sind wir uns immer wieder begegnet.
Ja, und du bist immer Minderjähriger noch gewesen.
Dabei. Damals schon, ja, kann man so sagen. Also, aber ganz knapp.
Stimmt.
Ja, ich erinnere mich an Kontakte, die wir überall hatten. Ne? In einem Weserterrassen in Bremen haben wir uns gesehen.
Wahnsinn.
In Zürich haben wir uns gesehen. Berlin.
Ja.
Genau. Also eigentlich überall. Schön, dass du da bist, das freut mich.
Danke dir.
Und damals 1998, da hast du an deinem ersten Buch geschrieben, es hieß Caminando, Caminando. Und du hast damals auch beim Konzert daraus gelesen, da warst du schon über 10 Jahre unterwegs in Europa als zuerst Straßenmusiker, später dann Bühnenmusiker. Und auch in dem Buch damals ging es schon um die Mafia.
Ja, natürlich, weil das hat mich schon sehr geprägt, indem ich als Jurastudent angefangen habe, ein Praktikum in einer Zeitung. Ich wollte als Journalist werden, und zwar politischer Journalist. Und das war die Zeit, 80er Jahren, wo Cosa Nostra sehr prägend sozusagen war in Sizilien und sehr spürbar seinen Connection mit der Politik, mit der Wirtschaft, mit allen wichtigen Elementen der Gesellschaft in Sizilien und überhaupt in Italien. Und da hat man auch gespürt, was für eine politische Rolle die Cosa Nostra gespielt hat vor die Wende. Mhm. Kann man so vor die Wende sagen, weil die Wende war der Auslöser von einer neuen geopolitischen Weltsituation, wo die Mafia auch seine Rolle gespielt hat.
Du meinst die Wende hier in Deutschland?
Ja,
die Wiedervereinigung.
Natürlich.
Okay.
Die Wiedervereinigung.
Also keine Wende, die irgendwie in Italien stattfindet.
Nein, die Wende in Deutschland.
Ja, okay.
Ich spreche von der Wende in Deutschland.
Du hast hier in Baden-Württemberg, also wir sprechen natürlich gleich noch über diese Zeit, die 80er Jahre in Sizilien, als du aufgewachsen dort bist. Du bist seitdem und überhaupt viel aufgetreten, hier bei uns im Land, in Baden-Württemberg.
Jawohl.
Was verbindest du mit diesem Bundesland?
Schau, ganz viel. In Baden-Württemberg hat es natürlich ganz viele, also als ich unterwegs als Straßenmusikant gewesen bin, nach meinem Studium eine Zeitweile, ein paar Jahre als Straßenmusikanten unterwegs gewesen, war oft in Baden-Württemberg, weil natürlich hat man sehr viele italienische Migranten gehabt in der Zeit, wo ich Gastarbeiter.
Sogenannter
Gastarbeiter. Und dadurch war meine italienische Musik sehr gut willkommen. Auf der Straße gespielt haben wir in Stuttgart zum Beispiel, an der Königstraße vor fast 40 Jahren, hat man am Samstagabend ganz viele Italiener gesammelt, die haben die Lieder von Lucio Dalla oder Eduardo Bellato.
Auch gespielt. Ne?
Die habe ich auch gespielt und die haben sich natürlich gehalten und wir haben lange gesprochen, woher kommst du und was magst du und so weiter. Und durch diese zahlreiche Präsenz haben die Italiener natürlich hier auch die deutschen Freunde involviert in diesen Passion, in diesen Leidenschaft für Italien und hat man schon mehr hier in Süddeutschland mehr gespürt als in Norddeutschland, muss ich sagen. Okay. Und die Norddeutschen haben eine andere kulturelle sagen wir so, Beziehungspunkte gehabt. Und in Süddeutschland, Bayern und Baden-Württemberg war so diese Italophilie sehr viel mehr zu spüren.
SWR1 Leute mit Pippo Pollina, Musiker, Autor und auch mal politischer Journalist gewesen. Würdest du dich immer noch als solcher bezeichnen oder würdest du sagen, das war ich mal?
Ja, das war ich mal natürlich nicht mehr.
Baden-Württemberg ist eine Hochburg der Mafia in Deutschland. Wusstest du das?
Ja, ich habe es gewusst. Ja, ich habe in Bezug auf dieses Buch, das ich geschrieben habe, der anderen ein bisschen recherchiert, aber natürlich war mir schon bewusst, dass gewisse Städten sehr interessiert sind sozusagen an diesem Phänomen. Mannheim zum Beispiel. Mhm. Mannheim ist auch in Baden-Württemberg,
ja,
oder?
Unbedingt.
Genau. Deshalb war ich schon informiert, ja.
Ja, also ich wusste es nicht und mir ist es erst beim Hören unseres Podcasts klar geworden. Mafialand heißt der. Du hast dich ja auch immer wieder mit der Mafia beschäftigt, der Podcast auch, aber insbesondere hier mit Baden-Württemberg. Und genau, dein Roman, den hast du gerade erwähnt, der andere heißt ja, da spielt auch die Mafia im Leben der Protagonisten eine entscheidende Rolle. Ist das sowas wie ein Lebensthema für dich?
Gewesen. Also seit ein paar Jahren nicht mehr ganz, aber ganz bestimmt. Du musst dich vorstellen, ich als junger Student habe ich schon sofort gespürt, dass diese Realität dieser Phänomen unserer Realität beeinflusst, extrem in alle Entscheidungen. Du dürftest damals in den 80er Jahren nicht mal einen ganz kleinen Laden öffnen, dass es 5 Minuten später kamen die Leute für Schutzgeld. Mhm. Und wenn du eine politische Karriere haben wolltest, hast du sofort gespürt, wie wichtig sind diese Connection auf ein gewisses Niveau. Und dass die Cosa Nostra spielt eine gewisse Rolle. Und du musst dich vorstellen, damals wusste man überhaupt nichts davon. Es war total geheimnisvoll. Und man wusste sogar nicht, dass es ist Cosa Nostra, sonst hat man sie Mafia genannt. Mhm. Viele sagten, dass es existiert ja gar nicht. Es sei nur eine Erfindung von fantasievollen Journalisten oder Schriftsteller und so weiter. Erst als der Tommaso Buscetta, der erste Mafioso, der darüber gesprochen hat, in einem Prozess, dürfte man die interne Organisation, Strukturen kennenlernen. Und dadurch haben wichtige Richter, so wie Falcone und Borsellino, auch wichtige Prozesse instruiert. Mhm. Der große Maxi-Prozess in Palermo, der war ein historischer Moment im Kampf gegen Cosa Nostra.
Ja, auch die sind damals dann leider ermordet worden, 1992, auf spektakuläre Art und Weise. Du hast ein paar hundert Lieder in deinem Leben komponiert als Musiker. Ja. Wie viele davon drehen sich um die Mafia?
Vielleicht 5 oder 6.
Wie viele um die Liebe?
Die restliche.
Emotionale Lieder mit lyrischen Texten, ne? Gesungen auf Italienisch und Deutsch, Englisch oder auch anderen Sprachen, das ist deine Musik. Habe ich was vergessen?
Ja, ich probiere ein paar Mal in Deutsch zu singen,
ja, das ohne
große Resultate.
Komm, wir hören mal rein in deine Musik.
Lascia dirgli le parole, lascia entrare questa nuova realtà. E usciamo dai, come una volta mi sorriderai. In giro mano nella mano, andiamo piano, nel cielo un delta Milano. Usciamo dai, due passi al centro non ti pentirai. E cosa importa se poi piove, se non c'è neve, se neanche foglia.
Eine Mini-Werkschau des Musikers Pippo Paulina. Vielen Dank.
Paulina.
Verdammt nochmal. Vielen Dank an die Musikredaktion dafür. Wir haben es ein bisschen länger gemacht diesmal, aber es ist ja trotzdem nur ein klitzekleiner Teil dessen, was du gemacht hast. Ich habe Konstantin Wecker gehört, mit dem du zusammen den Song Questa Nuova Realtà, habe ich es richtig ausgesprochen?
Richtig.
Aha. Perfekt. Ihr kennt euch auch seit Anfang der 90er Jahre, was mich sehr freut. Freut mich nicht, weil ich dachte schon, wir kennen uns länger, aber es stimmt nicht, wir kennen uns erst seit Ende der 90er. Und ihr habt zusammen genau diesen einen Song geschrieben.
Zusammen haben wir nur diese.
Ja, für Konstantin Weckers Album Uferlos. Aber trotzdem war das der Beginn einer langen Zusammenarbeit.
Ja.
Worum geht's da in dem Song?
Es ist eine Song, die besingt die Wichtigkeit von Bruder zu sein. Es ist ein Lied gegen Nazifaschismus. Diese neue Realität, questa nuova realtà, es war die Zeit, wo in Deutschland auch einige Episoden von Neonazi, die Attentaten gegen türkische Häuser in, glaube ich, im Ruhrgebiet, in Solingen oder da in diesem Gebiet passiert sind. Und da, aufgrund davon, hat mir Konstantin angerufen und gesagt, du, wir müssen unbedingt ein Lied Italienisch-Deutsch schreiben gegen solche Sachen. Und ich fand es eine super Idee. Ich bin nach München gereist und weniger als einen Tag haben wir das Lied komponiert. Und das ist eng geblieben, weil immer noch ist ein festes Repertoire von mir und von Konstantin, unsere Konzerten, und das Publikum liebt das Lied und will immer wieder hören.
Der sizilianische Cantautore Pippo Paulina in SWR 1, Leute. Pippo, wenn ich sizilianisch sage, dann ist das eigentlich zu eng gefasst. Richtig wäre italienisch, schweizerisch, denn du lebst ja schon sehr lange in der Schweiz, in Zürich, oder? Was ist dir eigentlich am liebsten?
Seit 30 Jahren lebe ich in 32 Jahre sogar in Zürich, ja.
Also ein bisschen Schweizer wird man dann schon auch.
Ah, natürlich.
Wie bist denn du da gelandet eigentlich in Zürich?
Entschuldigung?
Wie bist du dort gelandet in Zürich?
Ganz zufällig. Ich habe ein paar Freundinnen kennengelernt. Die waren Straßenmusikanten aus Palermo auch. Und die haben in der Schweiz gelebt oder waren in dieser Zeit in der Schweiz stationiert, in Luzern. Und da haben sie mir einfach eingeladen, sie zu besuchen und zusammen zu musizieren. Da bin ich gegangen, sie nach Luzern zu besuchen, und ich bin auch so unterwegs gewesen, ein bisschen in der Schweiz. Und dann auf der Straße in der Schweiz, in Luzern, habe ich einen Schweizer Liedermacher kennengelernt. Linal Badil heißt er. Und er hat in dieser Zeit eine CD aufgenommen in Zürich, im Radiostudio Zürich. Und hat er mich eingeladen zu kommen, um da ein paar Lieder mitzusingen. Ich fand es am Anfang wahrscheinlich ein Scherz von ihm, aber das war Realität und so. Das war ein bisschen der Auslöser, dass ich da geblieben bin.
Ja, und das war auch ein bisschen der Anfang deiner Transition vom Straßenmusiker zum Bühnenmusiker. Deswegen sagen heute auch viele in deiner Biografie, der Linard Badil hätte dich entdeckt. Das kann man so sehen und so. Aber war Zürich oder die Schweiz eigentlich überhaupt so früher als Straßenmusiker so ein Hotspot, dass man da gut spielen konnte auf der Straße, oder war es eigentlich besser in Deutschland oder anderswo zu spielen?
Ja, das waren sehr unterschiedliche in der Schweiz, dass es so kantonal geregelt ist. Es sind schon Städten, die Straßenmusikfreundlicher gewesen sind als anderen.
Ja, ja.
Die touristischen Städten waren eher freundlicher in diesem Zusammenhang, und die Wirtschaftsstädten ein bisschen weniger. Aber ich war in europaweit unterwegs und sehr viel in Deutschland, sehr viel in Frankreich, in Holland, Belgien, in Österreich war ich ganz viel, in Italien natürlich, Norditalien.
Ja, du hast das viele Jahre lang gemacht. Aufgewachsen bist du, geboren bist du in Palermo, bis zu deinem 20. Lebensjahr hast du dort gelebt. Du hast früh mit der Musik angefangen, mit 10 gab es die erste Orgel. Habe ich ein Bild gesehen. Was war das damals für eine Orgel? Farfisa-Orgel?
Bravo, ein Farfisa. Die kennt sich ja aus.
Italienisch, ne? Ja, und dann hast du studiert am Konservatorium Gitarre, aber du wolltest über die Musik hinaus auch noch politisch aktiv sein, hast deswegen auch Rechtswissenschaft studiert. Warum hast du dich damals politisch engagiert?
Ja, das war mir von Anfang an klar. Ich würde gerne für meine Gesellschaft was tun. Und das Schreiben war mir immer wichtig, in welcher Form, egal. Aber irgendwann, als ich diese Praktikum in diesem Journal, in dieser Zeitung, die Sizilianer, gemacht habe, natürlich habe ich verstanden, wie wichtig in meinen Regionen das Phänomen von Cosa Nostra gewesen ist, die unser Leben total beeinflusst hat. Und das war ein politischer Kampf, der mir geführt hat, gegen die Mafia zu kämpfen.
Du hast gerade gesagt, du wolltest was tun für deine Gesellschaft. Cosa Nostra, die sizilianische Mafia, und das waren die 1980er Jahre, also die ganz schlimme Zeit mit den Morden, mit den Anschlägen, mit den Bandenkriegen. Was war das damals für eine Atmosphäre, die da herrschte auf Sizilien?
Man muss sich vorstellen, in Palermo nach 20 Uhr, es war wie Kriegszustand. Ich war 20 Jahre, ich wollte mein Leben leben, es war überhaupt nicht möglich. Es gab kein Club, keine Bar, keine Szene, nur an der Universität gab es einen Club, wo man könnte sich treffen, weil es war sehr gefährlich. Nach 20 Uhr war alles leer, alles dunkel, das historische Zentrum war überhaupt nicht mehr belebt. alles zu. Sehr gefährlich, wenn du dort reingegangen bist. So, da war wirklich so ein bisschen, wie man stellt sich vor, im Bronx in New York damals oder in Brasilien in die Favelas. Sehr nah.
Kann man sich schwer vorstellen. Heute ist Palermo voller Touristen. Gab es die damals nicht?
Nee, kein Tourismus. Es war überhaupt kein Tourismus. Manchmal irgendein paar Amerikaner, ein paar Deutsche, etwa ältere Menschen, die so in der historischen Zentrum sich getraut haben am Tag. Aber wirklich, Tourismus war absolut nicht bekannt oder gekannt in Palermo, in die Stadt.
Über 10 Jahre hat er seinem Heimatland Italien den Rücken gekehrt. Pippo Pollina in SWR1. Leute, Pippo, was muss passieren, damit man 10 Jahre lang seine Heimat nicht besucht?
Ja, schon, es war eine starke Entscheidung. Vor allem, als ich angefangen habe, Konzerte zu geben, zu entscheiden, okay, ich trete in Italien im Moment nicht auf. Es ist noch nicht die Zeit angekommen. Aber dann irgendwann habe ich verstanden, nee, das geht nicht so weiter. Also jetzt muss ich einfach wieder mal Kontakt aufnehmen mit meinen Wurzeln, mit meinen Identität. Und das war sehr wichtig, sehr wichtig für mich.
Da gab es auch ein Ereignis, was dazu geführt hat, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber damals die Zeit, als du in Sizilien dich gegen die Mafia engagiert hast, das war sicher auch gefährlich. Du hast es gerade erzählt, es war abends gefährlich in Palermo, man konnte nicht raus auf die Straße. Also das Gute befand sich eigentlich im Untergrund. Und dann hast du geschrieben für diese mafiakritische Zeitung und der Chef von I Siciliani, der Journalist und Dramatiker Giuseppe Fava, der wurde damals 1984 ermordet in Catania mit viel Symbolik vor dem von ihm gegründeten Theater. Was hat diese Nachricht von seinem Tod damals bei dir bewirkt, als junger Mann?
Du, ich hatte der Giuseppe Fava erst 3-mal gesehen, besucht, als ich mich entschieden hatte, diesen Praktikum bei ihm zu absolvieren. Und ich war fasziniert von dieser Persönlichkeit, von dieser Journalist, von seinem Mut. Und ehrlich gesagt, ich war sehr überrascht, dass ich erfahren habe, dass er ermordet wurde, weil ich bis die Zeit, die Mafia hatte sich nicht großartig gegen sozusagen Kulturmenschen oder Journalisten, aber das war die Zeit so hat angefangen, eine gewisse Wende auch in diesem Zusammenhang. Die Kulturleute waren in Gefahr. Und das war für mich ein Schock. Und die Redaktion hat sich hat es zugemacht,
aufgelöst
ein halbes Jahr später. Die wichtigen Redakteure sind alle entweder nach Rom, nach Milano und in Ausland gegangen. Die Zeitung wurde geschlossen und ich habe mich entschieden, okay, da muss ich jetzt, ich muss einen Break, eine Pause machen mit meinem Land, ich gehe woanders. Es war eine sehr, sehr schwere Luft zu atmen.
Ja, du hast ja auch gesagt, du hast selber auch Morde gesehen in der Zeit, du hast das miterlebt. Wie sehr hat dich diese Zeit geprägt? Ist das bis heute was, was dich prägt? Bist du misstrauisch zum Beispiel seitdem?
Ja, weißt du, wir waren Zeugen von einer sehr dunklen Zeit und wir haben uns auch sehr einsam gefühlt in Palermo. Palermo war die letzte Stadt, der letzte, obwohl sie wunderschön war und obwohl es eine historische Wichtigkeit gehabt hat, ja. Und trotzdem, wir fühlten uns von Italien verlassen, weil wir fühlten schon, dass es, der italienische Staat hat gemeint, dass es die Cosa Nostra sei, eine regionale Problematik, die wir selber lösen müssen. Das war alle klar, jeder klar, dass es nicht so gewesen war.
Das hat leider nie funktioniert und du hast vorhin einen sehr interessanten Satz gesagt, nämlich die Wende in Deutschland war auch ein Wendepunkt der Mafia in Italien, also nachdem du weggegangen bist, das war 1985. Ging es ja noch lange weiter mit Morden, mit Kriegen, bis zur Ermordung auch der beiden führenden Richter, der Antimafia-Richter, Giovanni Falcone, Borsellino, jeder kennt die, und diesen spektakulären Mord. Aber die Wende war der eigentliche Wendepunkt, sagst du. Warum?
Weil der Kalte Krieg war war wichtig für Cosa Nostra, weil Cosa Nostra hat eine besondere kriminelle Gruppierung aufgrund von seiner politischen Funktion in Italien und im internationalen Bereich. In Italien, Cosa Nostra hat die Wählerstimme Süditaliens kontrolliert. Südlich von Rom, Cosa Nostra kontrollierte diese Wählerstimmen und schaute, dass es in die richtige Richtung geht, nämlich in der Mittelrechtsparteien. Die haben Italien regiert und die haben versichert, dass Italien nicht links geht und die in diesen Kalten Krieg-Zeit Italien von den Kommunisten oder Sozialisten regiert, wäre ein großes Problem für Amerika gewesen. Mhm. Und Amerika hat unterstützt, dass es Cosa Nostra interveniert da und schaut, dass die Mittelrechtsparteien viele Wählerstimmen kriegen. Im Gegenteil, als Gegenleistung als italienische Staat die Augen zugemacht und diese Macht, Mafia-Macht, machen lassen, was sie wollten. Ja? Das war eine Austausch. Und wenn die Wende passiert und wenn die Sowjetunion ausgelöst wurde, das Problem vom Kalten Krieg war vorbei. Und deshalb die politische Funktion von Cosa Nostra auf einmal ist nicht mehr da gewesen. Und deshalb haben dort angefangen die Probleme für Cosa Nostra. Heute. Weil Amerika hat gesagt, jetzt ist Mafia euer Problem für Italien. Mhm. Und Italien musste ihre Beziehung radikal verändern mit Cosa Nostra. Und da fangen die Probleme an.
Eine Gesellschaft im Würgegriff der Mafia hat er verlassen in den 80er Jahren, der sizilianische Liedermacher Pippo Pollina in SWR1, Leute. Was hat die Mafia in deinen Augen, Pippo, mit der italienischen Gesellschaft gemacht?
Sie hat die italienische Gesellschaft erpresst, in Hand genommen und gewisse Gebiete der Wirtschaft in Hand genommen und einfach seine Spuren überall, wo Geld zu verdienen war, gelassen. Ja? Mhm. Und das hat natürlich den Eindruck geben lassen an der Gesellschaft, dass sie sind unsiegbar. Vor allem, weil es gab keinen Prozessen gegen die langen, langen Jahren. Hat man das Gefühl gehabt, sie haben einfach Connection überall in der Welt, dort in der Politik, in der Richterei sozusagen,
in der Justiz,
Magistratur, in der Justiz. Ja. Mhm. Und hat man das Gefühl gehabt, gegen den kann man nichts machen. Bis wann eine neue Generation von Richters auf die Welt gekommen ist, die hat sich entschieden, jetzt setzen wir uns ein.
Mhm. Du bist damals 10 Jahre lang gar nicht zurückgekehrt nach Italien, über 10 Jahre eigentlich. Ende der 90er Jahre dann doch zurückgekehrt und schuld daran war eine ganz bestimmte Begegnung.
Ach so, du meinst Leluca Orlando.
Jawohl, den meine ich.
Ja, Leluca Orlando, der Bürgermeister von Palermo, der fast 30 Jahre Bürgermeister gewesen ist.
Nicht unumstritten?
Nicht unumstritten, nein. Aber er war auf jeden Fall sehr beliebt. Ja, mhm. Er ist sehr beliebt von ganz vielen Menschen, weil er hat sich für die Stadt engagiert. Du konntest dafür oder dagegen sein mit seinen Ideen, aber niemand dürfte sagen, dass er kein ehrliches Engagement gezeigt hat für die Stadt. Mhm. Und er war in die Zeit in Brüssel Europarlamentär und ich glaube, der gab eine Interviews mit einem wichtigen Journalist in Deutschland, das ist der Chefredaktor von Spiegel, er hat auch italienische Herkunft, ich weiß nicht, wer da... Ein berühmter Name.
Du meinst Giovanni Di Lorenzo?
Giovanni Di Lorenzo, okay. Genau.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er Chefredakteur beim Spiegel war, aber das ist jetzt auch unerheblich. Also Giovanni Di Lorenzo.
Giovanni Di Lorenzo, genau. Das war, okay. Und soviel ich weiß, er hat mir so erzählt, Giovanni Di Lorenzo hat über mich ihm gesprochen und er hat gesagt, ich kenne den Mensch nicht. Und einen Tag später hat er mich angerufen, er würde gerne mich treffen. Er hat von Giovanni Di Lorenzo von mir gehört deshalb, ich war in Köln, ich habe ein Konzert in Köln gespielt und Köln-Brüssel ist nicht so weit entfernt. Mhm. Dann haben wir uns getroffen, haben wir einen ganzen Abend zusammen gegessen, allein in diesem Restaurant mit alle Leibwächer überall.
So, die er auch brauchte damals, ne?
Genau. Und das war schon ziemlich impressionant, die ganze Maschinerie, die rundherum war. Und das war für mich klar, wie auch im Ausland das Thema zu spüren war. Ja? Und er hat mich da kennengelernt, hat mir gesagt, du musst unbedingt wieder ein Konzert geben. Ein halbes Jahr später habe ich ein Konzert in Palermo gegeben.
Und war es schön für dich, in dein Land zurückzukehren?
Das war wunderschön, ja.
Ist heute lange her. Du warst damals, als du zurückgegangen bist, schon eigentlich sehr bekannt, auch in der Schweiz, in Nordeuropa, sage ich jetzt mal, so nördlich der Schweiz, sehr bekannt. Hast dann viel in Italien gespielt und hast dir 2017 dann einen echten Lebenstraum erfüllt. Und du sagst heute auch darüber, das war eigentlich das Highlight deiner Karriere, nämlich ein bestimmtes Konzert, das du in Palermo gegeben hast.
Ach so, ja. Teatro Massimo, das ist eine schönste Operntheater der Welt, berühmt wegen die Interpretation von Caruso, Pavarotti und so. Das ist natürlich ein Tempel der Musik, die nicht für Popmusik gegeben wird. Und ich durfte dort das erste Mal spielen, 2017. Das war ein richtiges Event, da musst du dich vorstellen. Ein Jahr im Voraus war ausverkauft und kamen Leute von überall, von Frankreich, aus Deutschland, zahlreich aus der Schweiz.
Ich muss gestehen, ich habe auch überlegt, damals hinzufahren, 2017. Wirklich? Ja, aber ich habe es leider nicht geschafft.
Ja, das war wirklich eine unglaubliche, schöne Erfahrung. Sehr emotional. Die Leute, die gekommen sind, haben mit mir so gefeiert diesen Moment. Das war sehr, sehr imposant.
SWR 1 Leute mit Pippo Podina, Cantautore. So, jetzt bin ich hier ein bisschen aus der Fasson geraten. Jetzt ging das hier so plötzlich los. Pippo, 10 Jahre bist du nicht. Das ist sowieso eine Chaos-Sendung heute. Das macht nichts. Wir haben heute hier einfach mal ein bisschen freier und das alles gestaltet. 10 Jahre warst du nicht in Italien. Das haben wir besprochen. Als du zurückgekommen bist, war es toll. Du hast 2017 dein tolles Konzert im Teatro Massimo, dein erstes in Palermo gespielt. Wenn man die Geschichte dieses Theaters kennt, gewinnt das alles umso mehr Bedeutung. Und du hast es auch heute gemacht. Als du damals nach Italien zurückgegangen bist, da hast du ein anderes Italien erlebt. Das war nämlich das Italien dann schon von Silvio Berlusconi.
Ja, Berlusconi hat Italien geprägt und geteilt. Es war die Gegner, es war die dafür waren. Er hat Italien gespaltet, kann man so sagen.
Ne? Er war eigentlich so der erste Megapopulist, ne, in Europa, absolut, so der neueren Zeit. Und diese Veränderung, die du da gesehen hast, wie der Berlusconi ist ja, der ist ja heute immer noch da, wieder da. Seit knapp 6 Monaten regiert er jetzt mit seiner Hilfe regiert eine Rechtspopulistin, Giorgia Meloni in Italien. Also irgendwie hat sich da gar nicht so wahnsinnig viel getan.
Schau, zuerst mal kam die Frage bei Berlusconi, ganz ehrlich, ob er darf überhaupt diese politische Position haben, diese institutionelle Position haben, weil er war natürlich Besitzer von ganz vielen Medien. Und dieser Konflikt von Interessen ist natürlich eine Frage, die ganz wichtig ist in unserer Demokratie, weil auch andere Länder interessiert. Tapin, auch in Frankreich, war ein Besitzer von ganz vielen Medien. Darf man als Medienzar sozusagen so eine Institutionsposition haben oder nicht in einer normalen Demokratie? Und diese Frage wurde nach wie vor nicht gelöst in Italien. Berlusconi hat neue Pseudo-Werte in Italien wichtig gemacht, Popularität, Geld besitzen die Hauptrolle, das sind die wichtigen Werte, die zählen. Und das hat schon eine Wirkung gehabt in Italien. Das hat sich verändert in dieser Richtung.
Ja, du hast auch oft gesagt, dass das auch einer der Gründe war, warum du Italien den Rücken gekehrt hast. Diese Veränderung im Wertegebilde, die du eigentlich nicht mittragen willst. Du bist auch nicht wirklich, also du bist ein sehr erfolgreicher Musiker, muss man sagen, aber du bist eigentlich nicht so richtig in diesem Musikbusiness drin.
Nein, weil ich wollte einfach raus von dieser kommerziellen Strukturen mich bewegen. Für mich war wichtig, schon ein Resultat zu kriegen, aber nur von die künstlerische Ideen, die ich hatte. Ich war nicht bereit, meine Künstlerleben zu verändern, meine künstlerischen Ideen zu verändern, aufgrund von der Erfolg.
Du hast sehr hart auch dafür gearbeitet. Du hast eine phänomenale Mailingliste. Du kontaktierst dein Publikum immer noch persönlich, sehr regelmäßig und du hältst auch den Kontakt zu denen. Also auch mit aufsteigendem Erfolg hast du damit nicht aufgehört.
Ja, weil ich habe das Gefühl, ein Künstler, ich habe immer gegen der Mythologie, der Mythos der Künstler gekämpft.
Also unnahbar zu sein, also ein Star. Oder liegt dir das nicht, dieses Star-Sein?
Nee, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich trinke gerne einen Kaffee im gleichen Bar, wo das Publikum ist, vor das Konzert, 5 Minuten davor. Ja. Und das Publikum grüßt mich von weit entfernt, sie respektiert diese sozusagen meine Privatsphäre, obwohl ich dort bin. Ich will spüren lassen, ich bin mit euch, aber ich bin bei mir.
Okay. Und das funktioniert?
Funktioniert. Wunderbar.
Ja, aber du bist, also was mir dabei auffällt, ist tatsächlich, dass du damit wirklich nie aufgehört hast, auch dein Publikum dann selbst anzuschreiben. Wenn man dann so, sag ich mal, mit seinem Publikum in Berührung kommt, würdest du schon sagen, dass das der Kern ist deiner Arbeit? Dieses Nahbare?
Es ist ein Konzept, ganz klar. Es ist natürlich, man braucht eine gewisse Überzeugung durch die Jahre, das zu führen. Mhm. Aber in meinem Fall war konsequent mit meinen Ideen. Und ich glaube, bei gewissen Dingen muss man schon ganz klar eine gewisse Konsequenz haben. Mhm. Ja, wenn du gewisse Ideen vermittelst mit deiner Kunst, dann darfst du irgendwo nicht dann unkonsequent sein. Die Leute müssen eine gewisse Parallelen sehen, was du tust und was du sagst.
SWR1, Leute, heute Vormittag mit dem italienischen, sizilianischen Liedermacher, Cantautore Pippo Paolina. Und es freut mich sehr, dass er da ist. Und es freut auch viele unserer Hörerinnen und Hörer, dass er da ist. Wir kriegen hier nämlich eine ganze Menge Zuschriften von deinen Fans, Pippo. Und da kommt das wieder zum Tragen, was ich vorhin gesagt habe. Dieser Kontakt zum Publikum führt eben dazu, dass die Leute auch bei einem bleiben, ne?
Gott sei Dank.
Wir sind auch aus einem ernsten Grund hier. Du hast nämlich ein Buch geschrieben und auch dieses Buch beschäftigt sich mit der Mafia. Das ist ein Thema für dich, was sich durch dein Leben auch zieht. Deutschland ist neben Italien der größte Mafia-Standort. Man sollte die italienische Mafia hierzulande nicht unterschätzen. Das sagt die Mafia-Expertin und Journalistin Petra Reschi. Du hast dich natürlich vor allem mit der Cosa Nostra beschäftigt, der sizilianischen Mafia. Hier in Deutschland ist vor allem die 'Ndrangheta aus Kalabrien aktiv. Aber Mafia ist am Ende Mafia, oder?
Natürlich, diese verschiedenen Kriminalitäten sind gebunden zusammen in Süditalien, aber sie unterscheiden sich sehr stark.
Ja. Wir haben uns auch in unserem Podcast damit auseinandergesetzt und die beiden Protagonistinnen, die heißen Birgit Tanner und Helena Piontek, die stellen zum Beispiel am Beispiel Baden-Württemberg dar, wie sich die Mafia in Deutschland ausbreitet. Illegale Geschäfte, Geldwäsche, beste Kontakte bis in die höheren Kreise der Politik. Ja. Ist das ein Problem, das du auch beobachtet hast die letzten Jahre, Jahrzehnte?
Unbedingt. Ohne diese Kontakte hätte Cosa Nostra nicht so wichtig sein können. Cosa Nostra braucht, also die Mafia im Allgemeinen braucht diese Kontakte, um die besten Kreisen anzukommen und sich zu schützen auch. Und das war immer ein wichtiges Instrument für die Kriminalität. Mhm. Und genau um das geht mein Buch, Der Ander. Ja. Das ist die Geschichte von zwei Menschen, einen Deutschen, der Frank Fischer aus Niedersachsen, aus Wolfsburg, und der Leonardo Conigliaro, Arzt, so wie du, aus Sizilien, aus einem kleinen Dorf. Die führen zwei Parallelen wegen, die sind gleich im September 59 geboren und eines Tages werden sie sich treffen auf gewisse Gründen. Also der Frank Fischer, Journalist, eines Tages wird über Cosa Nostra schreiben müssen und über die Geldwascherei von der Mafia in Deutschland nach die Wende. Mhm. Du hast es wahrscheinlich auch beobachtet. Es war eine richtige Explosion in Deutschland nach die Wende von italienischen Restaurants und so weiter.
Ja.
Auch in die neue Bundesländer, und man hat sich gefragt, woher das ganze Geld kommt. Da waren zum Teil sehr gute Restaurants und es war eine richtige Explosion. Die Cosa Nostra und die 'Ndrangheta brachten ihr Geld zu waschen.
Genau darum geht es nämlich auch in diesem Podcast von uns in SWR1. Und da habe ich auch eine Frage von Heidi Michel aus Offenburg, die sagt, warum reagiert unsere Landesregierung eigentlich nicht, wenn die Mafia mit Billionen Bargeld Gebäude, Häuser, Gaststätten und vieles andere kauft? Das ist doch nichts anderes als Geldwäsche. Wer soll das verstehen, Pippo, wer soll das verstehen?
Ja, es gibt Interessen. Also Geld stinkt nicht, sagt man auf Italienisch. Und das ist das Punkt. Die Wirtschaft sagt willkommen an diese ganz viele Gelder und sie sagen, ja, das ist nicht unsere Aufgabe zu wissen, woher das Geld kommt. Hauptsache kommt das Geld.
Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang eigentlich deine Wahlheimat, die Schweiz?
Die Schweiz hat immer eine wichtige Rolle gespielt. Die Schweizer Banken und das System von der Banken in der Schweiz hat immer verursacht, dass es die ganzen illegalen Gelder ganzen Welt in der Banken in der Schweiz angekommen sind und Freiplatz gefunden haben. Das hat natürlich die Schweiz extrem reich gemacht und die Wirtschaft dort wichtig gemacht.
Weißt du, was mir immer wieder auffällt? Mir fällt immer wieder auf, dass in der Mafia-Darstellung der Mafia alles immer so ein bisschen verharmlost wird. So, ja, es gibt ja schon immer noch diesen coolen Mafioso, ja, die sind so cool, die sagen ja gar nichts. Ne? Warum ist das so? Das ist doch am Ende des Tages sind es einfach Verbrecher.
Das ist absolut. Ich bin auch selber erstaunt, wie diese Mythologie, die Erinnerung Cosa Nostra aufgrund von den ganzen Filmen, man muss es ja sehen, das Kino spielt eine große Rolle. Wenn Sie der Pate 1, 2, 3 mit tolle Schauspieler, so, wird eine gewisse Faszination gebaut. Letztendlich, so wie du gesagt hast, sind nur Verbrecher.
SWR1 Leute heute Vormittag mit dem Kantautore Pippo Paulina. Und wir haben gerade über deinen Roman den du geschrieben hast, Der Andere. Da geht es um eine Mafia-Geschichte und du hast es bewusst so ein bisschen noch offen gelassen, was da passiert. Klar, genau. Soll ja auch gelesen werden. Was hat dich denn angetrieben, dann doch diese Geschichte zu schreiben? Es gibt ja viele Sizilien drin, es ist auch ein bisschen Wolfsburg drin, das hat mich überrascht.
Corona. Corona hat plötzlich verursacht, dass ich so viel Zeit gehabt habe, keine Konzerte, keine Tour. Und ich wollte immer ein Buch schreiben. Und habe ich gedacht, wenn nicht jetzt, wann? Jetzt fange ich an. Und das hat richtig große Spaß gemacht. Also das wird bestimmt nicht das letzte Mal sein. Ich werde es weiter schreiben. Ich habe eine neue Dimension gefunden, die für mich kongenial ist.
Pippo, das hört sich so an, als würdest du schon an einer Fortsetzung des Romans arbeiten.
Wow, du hast es in meinen Gedanken gelesen.
Ziemlich genau, also stehen einige Jubiläen jetzt für dich an. Morgen, also wenn du jetzt von hier weggehst gleich, in wenigen Minuten, dann wirst du dich aufmachen in Richtung Palermo, in Richtung Sizilien, weil dein Sohn Julian, der wird morgen 30, darf ich das sagen?
Ja, kann man schon sagen.
Den kennt man auch inzwischen, denn deine beiden Kinder sind in deine Fußstapfen getreten, sie machen Musik. Dein Sohn Julian, den kennt man als Faber, der ist in der Schweiz ja schon ein richtiger Star.
Ja, Wahnsinn. Das ist auch in Deutschland Wahnsinn. Sehr, sehr große Anerkennung und in Österreich im ganzen sprachigen Raum, deutschsprachigen Raum. Ich war sehr überrascht von der Geschwindigkeit, von der Tempo, mit der Julian unglaublich erfolgreich geworden ist. Und ich freue mich für ihn und ich freue mich zu beobachten, seinen künstlerischen Weg.
Aber seinen Geburtstag, den feiert er trotzdem in Palermo. Also ja, das heißt, die Bindung deiner Kinder zu Italien, die ist da. Und die sprechen
sehr
auch
groß,
Italienisch.
Sehr groß, sie reden Italienisch.
Deine Tochter Madleina ist richtig, ne?
Richtig, ja.
Die ist ja auch Singer-Songwriterin, aktiv im Duo Steiner und Madleina, auch sehr erfolgreich. Und die singen auch auf Italienisch. Macht Faber auch.
Ne? Faber mag das mehr als Madleina bis jetzt. Ja. Aber mal schauen.
Ja. Du hast ja selbst, wir haben vorhin darüber gesprochen, du bist kritisch mit dem Musikbusiness. Wenn deine Kinder jetzt diesen Weg einschlagen, die können nicht deine Geschichte haben, das ist unmöglich. Nee. Sie werden eine andere Geschichte haben.
Natürlich.
Bist du trotzdem zuversichtlich?
Absolut. Sie haben ihre Ethik sehr stark und das ist für mich interessant und schön zu beobachten, wie sie auch folgen ihre musikalische Weg mit ganz klare ethische Regeln. Ja, das gefällt mir ganz gut, weil sie sind eine andere Generation. Sie sprechen mit neuen Generationen und deshalb ist es sehr wichtig, dass sie mit ihrer Musik auch transportieren Werten, die mir wichtig sind.
Mhm. Und wie sieht's mit dem Faschismus aus, gegen den du seit Jahrzehnten ansingst, mit vielen Liedern, die du geschrieben hast? Schon Ende der 90er hast du das gemacht.
Ja.
Jetzt gibt's den Faschismus immer noch. Bist du da zuversichtlich, dass man den irgendwann überwinden kann?
Es sind Wellen. Europa wird immer wieder interessiert von Phänomenen, die extrem, rechtsextrem befassen und ist im Moment eine schwierige Zeit aufgrund von verschiedenen historischen Problematiken, verschiedenen Kriegen. Und Europa hat immer die Tendenz, sich zu schließen und sich zu schützen in dieser Art und Weise. Ja, ich glaube, diese Zeit wird noch härter werden. Mhm. Und man muss sich vorbereiten für eine Art Widerstand.
Ich habe jetzt zum Schluss noch was Positives für dich. Also es hagelt hier wirklich Lobesbekundungen unserer Hörerinnen und Hörer. Also Andreas Dutt aus München hat geschrieben, dass du mit Cento Passi ein Lied gegen die Mafia zum Beispiel geschrieben hast. Vielleicht auch nicht dein letztes. Und er freut sich sehr, dass du hier in der Sendung bist. Genauso Harald Wittig aus Hennef, der freut sich wahnsinnig, ist seit 30 Jahren seine Frau. Monika Hördemann ist ein Riesenfan von dir seit 30 Jahren und Moni Schneider aus Haslach findet, dass du ein unglaublich sympathischer Leutegast bist und eine schöne Stimme hast. In dem Zusammenhang sage ich noch kurz, dass sie aus dem Landkreis Biberach kommt, damit das nicht irgendwie falsch ist, weil ich glaube, Haslach gibt es zweimal. Okay. Morgen in einem Monat, da wirst du 60, Bibo. Mhm, man sieht es ja gar nicht, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, ich hab den gleichen Arzt wie Berlusconi und ich schaue, dass ich...
Gute Wahl. Du feierst mit drei großen Konzerten in der Tonhalle.
Volkshaus
in Zürich. Ja. Zwei sind schon ausverkauft. Ja. Aber für eins gibt es noch Karten.
Ja, Samstag 20. Ich freue mich sehr, weil es kommen so viele Freunde, musikalische Freunde auf der Bühne, so viele Gäste und tatsächlich auch dort kommen angereist von überall Menschen aus Italien, aus Deutschland, aus Frankreich, aus Spanien. Es wird ein Fest, ein großes Fest, die 3 Tage dauern wird und das wird anstrengend für mich, aber am Schluss werde ich sehr glücklich sein, bin ich mir sicher.
Ich freue mich für dich und wünsche dir dafür viel Spaß und wir freuen uns auch auf dich, denn im Sommer kommst du auch wieder nach Baden-Württemberg. Pippo Paulina, vielen Dank für deinen Besuch. Grazie mille.
A te, grazie.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.